Südlondon, Stadtteil New Cross im Jahr 1993. Spätabends. Cass Pennant steht vor einem Nachtclub. Seine Security-Firma ist für die Sicherheit dieses Etablissements verantwortlich und der Chef persönlich hat heute die Tür. Pennant ist ein Bär von einem Mann, 1,93, quasi im Quadrat, ein richtiger Kleiderschrank. Durchtrainiert, Knast erfahren, keiner, mit dem man sich gerne anlegen würde. Viel ist nicht los heute. Der Platz vor dem Club an diesem Abend relativ leer. Pennant und ein Kollege genießen die Ruhe, die Kühle der Nacht, unterhalten sich. Doch sie werden abrupt unterbrochen. Denn plötzlich tauchen zwei Männer aus dem Schatten auf. Bewegen sich direkt auf Pennant zu. Kein Zögern, keine Worte, dann ein kurzes Aufblitzen. Metall, ein Knall, Schmerz, Blut, Stille. Drei Kugeln stecken in Cass Pennants Brust. Blut fließt auf den Asphalt.
Ich wurde vor dem Nachtclub dreimal angeschossen.
Der Preis für ein Leben auf Identitätssuche voller Gewalt.
Ich war in mehr Gewalt verwickelt, als die meisten Menschen in 100 Leben erleben würden.
Pennant überlebt das Attentat, dank seines enormen Überlebenswillens, der ihn als Schwarzer zum Anführer in der eigentlich vor allem weißen englischen Hooligan-Szene gemacht hatte.
Der Arzt sagte, der einzige Grund, warum ich überlebt habe, war meine Größe und mein Lebenswille.
Dieser Anschlag ist mehr als nur ein Mordversuch, sondern Wendepunkt im Leben eines Mannes, der zwischen zwei Identitäten aufwuchs, die Sprache der Gewalt als Überlebensstrategie lernte, aber schließlich einen anderen Weg fand.
Man nimmt sich, was man will, dann
viele Gerüchte entstanden. Was davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall von Cass Pennant, eines Mannes, der Anfang der 1990er in London Opfer eines brutalen Mordanschlags wurde. Es war der tragische Höhe, aber gleichzeitig auch Wendepunkt in einem Leben voller rassistischer Ablehnung, purer Gewalt und der Suche nach Identität, den eigenen Wurzeln. Es ist die Geschichte eines Mannes, der eigentlich nie ein Krimineller werden wollte und doch in den 70er und 80er Jahren einer der gefürchtetsten Hooligans Englands wurde. Ein Mann, der sich seinen Platz in einer Welt erkämpfen musste, die ihm von Anfang an feindlich gesinnt war. Ein Mann, der immer tiefer in der Gewaltspirale nach unten gezogen wurde, bis es schließlich keinen Ausweg mehr zu geben schien. Und seine Geschichte wirft Fragen auf, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hatte Cass Pennant überhaupt eine andere Wahl? Um Antworten zu bekommen, müssen wir tief in Cass Pennants Leben eintauchen, in seine Kindheit, in die Geschichte des englischen Hooliganismus, in die gesellschaftlichen Bedingungen eines von Wirtschaftskrisen und Rassismus geprägten Großbritanniens der späten 60er, 70er und 80er Jahre. Cass Pennant kam 1958 unter dem Namen Carol Pennant in England zur Welt. Die leibliche Mutter aus Jamaika, der Vater nicht näher bekannt. Bereits als Säugling verließen sie ihn, steckten ihn in ein Waisenhaus. Mit 6 Wochen nahm eine weiße britische Arbeiterfamilie ihn bei sich auf. Doll Chambers und ihr Mann, deren leibliche Kinder, waren bereits aus dem Haus und sie versuchten, dem Waisenkind Liebe und ein stabiles Zuhause zu geben, behandelten ihn wie ihren eigenen Sohn. Aber die Gesellschaft tat das nicht. Sie ließ den kleinen Carol schon als kleines Kind spüren, dass er anders war. Der kleine Junge bekam im weiß geprägten Londoner Vorort Slade Green die brutale Realität des alltäglichen Rassismus in England in den 1960er Jahren zu spüren.
Ich wurde als Kind immer schikaniert, weil ich schwarz war und für mein Alter ziemlich groß. Das war Großbritannien, bevor es multikulturell wurde. Viele Menschen litten unter diesem puren Rassismus.
Das erzählt er Jahre später in einem Interview mit C-SPAN. Auf den Straßen, in der Schule, überall wurde er verspottet und angegriffen. Kinder bewarfen ihn mit Stein, spuckten nach ihm, verhöhnten ihn wegen seiner Hautfarbe, riefen das N-Wort und zogen ihn wegen seiner Herkunft, die er selbst gar nicht kannte, gnadenlos auf. Ach so, und auch wegen seines Vornamens, Carol, das ist auf Jamaika ein durchaus gebräuchlicher Männername, in England dagegen ein reiner Mädchenname. Seine Pflegeeltern rieten ihm, ignorier das doch alles einfach. Aber das war auch mehr Ausdruck ihrer eigenen Hilflosigkeit, denn mal ehrlich, wie soll ein Kind diese Stärke aufbringen, mit Ignoranz als Schutzschild auf solche wirklich täglichen permanenten Angriffe zu reagieren? Zumal die Gewalt gegen ihn ja nicht nur verbal blieb, sondern er wurde auch körperlich regelmäßig attackiert. Wir haben im Rahmen von Tatort Sport hier bereits einen ganz ähnlichen Fall thematisiert, den von Erwin Kostete, des ersten schwarzen deutschen Fußballnationalspielers. Der hat ähnliche Erfahrungen durchmachen müssen. Hört da auch ruhig nochmal rein. Ist echt erschütternd, wie widerlich Menschen sein können, vor allem jetzt auch in diesem Fall von Cass Pennant und im Fall von Kostete, ja auch gegen ein Kind. Gegen ein Kind, das wie der kleine Carol einfach dazugehören wollte. Er wollte sein wie die anderen Jungs aus seiner Nachbarschaft, doch egal was er auch tat, er blieb der Schwarze. Ein Außenseiter, der irgendwann merkte, seine einzige Chance auf Respekt ist zuschlagen. Und der schon in jungen Jahren sehr kräftige Pennant, der konnte zuschlagen und damit das Mobbing gegen ihn zumindest für eine Weile mal abebben lassen.
Gleichberechtigung fand ich nur durch das Kämpfen. Zum ersten Mal wurde ich nicht als Schwarzer gesehen.
Kämpfen und Gewalt wurden für ihn eine Art Überlebensstrategie in dieser harten, menschenfeindlichen Welt. Es war seine einzige Möglichkeit, sich Respekt zu verschaffen. Wenn er nämlich stark war, wenn er hart zuschlug, dann mussten die anderen ihn ernst nehmen. Und so wurde Gewalt immer mehr ein Teil von ihm. In der Schule ließen die anderen ihn dadurch zwar zufrieden, er war gefürchtet, aber er war eben nicht akzeptiert. Diese gesuchte Akzeptanz, die fand er nur beim Fußball.
Den ganzen Tag über ging es immer nur um die Frage, schwarz oder weiß. Beim Fußball war es anders. West Ham spielte in Rot und Blau. Und hier wurde ich erstmals überhaupt akzeptiert.
Aber nicht als Spieler, sondern auf den Rängen, als, sagen wir mal zunächst neutral im weiteren Sinne, Fan von West Ham United. Sein Pflegevater hatte ihn immer mit zu den Spielen genommen. Und hier fühlte er sich wohl, in diesem neuen Umfeld. Da konnte er sich dann auch eine neue Identität geben. Seinen eigentlichen Vornamen Carol, den führte er hier gar nicht mehr ein. Er hasste ihn nämlich. Er passte auch nicht zu ihm, machte ihn angreifbar. Und so entschied er, ich nenne mich nach meinem großen Vorbild, nach dem Boxer Cassius Clay, der sich ja später Muhammad Ali nannte. Und so wurde aus Carol Cass. West Ham United, der neue Name, das waren erste Schritte zu einer eigenen Identität, die er wegen seiner ungeklärten Herkunft bisher nicht hatte. Jetzt brauchte er aber auch eine Gemeinschaft außerhalb der Pflegefamilie und die fand er auf der Tribüne bei West Ham. Hier war er nicht mehr nur der Schwarze, hier gehörte er als Anhänger von West Ham United dazu. Er war ein Fan der Mannschaft und das machte ihn zu einem Teil einer Bewegung. Und vor allem machte sich Cass ja auch einen Namen, weil er bei den regelmäßigen Schlägereien zwischen den rivalisierenden Fangruppen verschiedener Vereine aktiv mitmischte. Seinen Mates mit seiner Kraft und Schlaghärte beistand. Und sie respektierten seinen Einsatz, seinen Kampfgeist und vermittelten ihm im Gegenzug erstmals in seinem Leben ein Gefühl der Zugehörigkeit. Er gehörte zu seinen Jungs und bald gehörten Fußball und Gewalt auch für ihn einfach mit dazu und waren untrennbar. Fußballgewalt existierte in England ohnehin bereits seit den 1900er Jahren. In den ersten Jahrzehnten waren es eher chaotische und vor allem unorganisierte Schlägereien, die spontan aus irgendwelchen Streitigkeiten erwuchsen. Aber in den 1960er und 70er Jahren entwickelte sich die Fußballgewalt zu einem wirklich organisierten Phänomen, erklärt Pennant hier.
He's a gang member that causes.
Ein Hooligan ist ein Bandenmitglied, das Gewalt in Fußballstadien ausübt. Das gibt es schon, seit es Fußball gibt. Aber in der modernen Welt entwickelte es sich in den 60ern.
Im Prinzip in der eigentlich größten Stunde des englischen Fußballs, nach dem Gewinn der WM 1966 im eigenen Land. Die Fußballbegeisterung kannte ab hier keine Grenzen mehr. Gleichzeitig befand sich das Land aber in einer schweren sozialen Krise. Wirtschaftlich ging es damals nämlich bergab, vor allem für die Arbeiterklasse und die war das Rückgrat vieler Fußballclubs. Die hohe Arbeitslosigkeit vergrößerte die Kluft zwischen Arm und Reich. Perspektivlosigkeit führte zu immer größeren Protestwellen im Land. Parallel dazu begehrte die Jugend auf. Mods, Skins, Punks, die brachten eine neue, aggressive Straßenkultur hervor, die dann mehr und mehr auch auf den Fußball übergriff. Denn der wurde für viele junge Menschen aus der Arbeiterklasse vor allem zum zentralen Lebensinhalt und war damit eben nicht mehr nur Sport, sondern auch Schlachtfeld für den ganzen aufgestauten sozialen Frust, den sie dann im und rund um das Stadion rausließen, wo sie ihrer Wut über fehlende Perspektiven und über den harten Alltag in Form von Gewalt eben Luft verschafften. Und zwar immer organisierter. Ab den frühen 1970er Jahren wurden die Auseinandersetzungen dann auch systematischer. Statt spontaner Schlägereien nach einem Spiel bildeten sich feste Gruppen, sogenannte Firms, die eng mit bestimmten Vereinen verbunden waren und es als ihre Aufgabe und sogar Pflicht ansahen, ihre Farben auf der Straße zu verteidigen. Sie lieferten quasi nach dem Duell ihrer Clubs auf dem Rasen ein gewalttätiges Nachspiel. Und auf das bereiteten sie sich bewusst vor. Das wurde alles generalstabsmäßig geplant. Die Kämpfe wurden im Geheimen abgesprochen, fanden meist außerhalb der Stadien statt, um sich dem wachsenden Polizeidruck zu entziehen. Und später dann auch mit Aufkommen der Casuals-Bewegung in teuren Designersportklamotten von zum Beispiel Lacoste oder Fila, um einen bewussten Gegensatz zum Klischee des betrunkenen Schlägers zu setzen und um unauffällig zu bleiben und der Polizei besser zu entkommen. Dass die Medien diesem Phänomen schnell einen Namen gaben, Hooliganismus, trug bei aller Rivalität zwischen den Gruppen zu einem engen Zusammengehörigkeitsgefühl der Hools bei und zu einer fast mythischen Verklärung. Und das alles zusammen wurde identitätsstiftend, eben auch für Cass. Cass selbst beschreibt den Hooliganismus nicht nur als Gewalt, sondern als Identität. In einem Interview sagte er später dazu:
Im Fußball-Hooliganismus ging es nicht nur ums Kämpfen. Es ging um Identität, darum sich zu beweisen, darum eine Familie zu haben.
Wie für viele andere junge Menschen war es nicht die Gewalt um der Gewalt willen, die ihn hineintrieb, sondern sein tiefes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung. In einem England, das jungen Menschen sowieso schon wenig und ihm als Schwarzen noch weniger Perspektiven bot. Er ist im Prinzip ein Paradebeispiel dafür, wie Hooliganismus für viele nicht nur eine Wahl, sondern quasi eine Notwendigkeit war, um sich Respekt und einen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen. Es fing als Selbstschutz an und wurde zu Cass Pennons Ersatzfamilie, zu seiner Lebensweise. Cass' Hooligan-Truppe war die Intercity Firm Group, kurz ICF, die Hooligan-Gruppierung von West Ham United, die sich schon sehr früh organisierte und auch enge Verbindungen zu Untergrundnetzwerken und dem organisierten Verbrechen unterhielt, teilweise auch finanziell von dort unterstützt wurde. Die Intercity Firm war eine der berüchtigsten Hooligan-Gruppen Englands, erklärt Pennant hier.
The ICF is probably Britain's most notorious football hooligan gang. It's associated with my team. I supported
the ICF. War wahrscheinlich Britanniens berüchtigste Hooligan-Gang, die mit West Ham in Verbindung stand. Sie hatte ihren Namen von der Art, wie sie reiste, in der ersten Klasse der Intercity-Züge. Fußballrandale war billig, aber als Bewegung der Arbeiterklasse reisten wir erste Klasse. Das hob die Gangkultur auf ein neues Level. Es zog Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an, auch einige aus der Mittelschicht. Es wurde eher geschäftsmäßig. Aus Gangs wurden Firms, die Gangs wurden auf eine geschäftsähnliche Weise organisiert. Das Geschäft war Gewalt.
So become firms instead of gangs, and the gangs become organized, rather like in a business-like way, but the business was violence.
Das hatte mit Status zu tun, ging aber auch darum, unentdeckt zu bleiben. Sie waren hochorganisiert, gewalttätig, hielten sich für eine Elite unter den Hooligans und kleideten sich deshalb auch stilvoll in eben teurem Designerfummel. Schnell wurde Cass Pennant zu einer zentralen Figur. 1975 bei einem Auswärtsspiel in Sheffield, bei einer Schlacht am Bahnhof, da hatte er einigen seiner ICF-Kumpels aus ernsten Schwierigkeiten geholfen. Und das beförderte ihn in der Hackordnung der Gruppe weit nach oben. Ein Schwarzer als Kopf einer weißen Hooligan-Gang? Eigentlich undenkbar. Doch Cass bewies, dass auf der Straße nur eines zählte: Stärke. Und er ging vorweg, kämpfte immer in vorderster Front und er besaß die Fähigkeit, Menschen zu mobilisieren und auch Strukturen innerhalb der Firm zu schaffen. So war er zum Beispiel 10 Jahre lang derjenige, der die Fahrten der Truppe organisierte.
Du kämpfst dich an die Spitze oder du wirst zurückgelassen.
So sein Motto, das hatte er in seinem bisherigen Leben gelernt. Wenn man es zu etwas bringen will, wenn man akzeptiert werden will, dann muss man kämpfen, sonst wird man zurückgelassen. Und er erkämpfte sich seinen Ruf, nicht nur bei der ICF, sondern in ganz England. Doch seine Bekanntheit machte ihn natürlich auch zur Zielscheibe der Polizei. Die ICF stand lange an der Spitze der Hooligan-Szene. Sie waren physisch einfach die stärksten und eben auch sehr gut organisiert und aufeinander eingespielt und konnten es so spielend auch mit ihnen zahlenmäßig überlegenen Gruppierungen, zum Beispiel aus dem Norden, aufnehmen. Daher galten sie als die härteste Firm der Insel und wurden natürlich auch von der Polizei entsprechend beobachtet. Und Cass, der spürte die Konsequenz aus dieser Beobachtung. 1976, nach einer Schlägerei in Tottenham, bei der wurden übrigens zwei Männer schwer verletzt, da verhaftete ihn die Polizei mal wieder. Das war jetzt nicht ungewöhnlich. Zuvor hatten die Ordnungshüter ihn auch schon mal aufgegriffen, aber er wurde immer wieder laufen gelassen. Doch diesmal spürte er die ganze Macht des Gesetzes. Englands Justiz wollte ein Exempel statuieren. Hooligans wurden in der öffentlichen Wahrnehmung als Abschaum abgestempelt, als Krawallmacher, Randalierer, als eine Bedrohung für die Ordnung angesehen, als eine Plage, die die Regierung ausmerzen wollte. In den Medien wurden sie oft auf eine Stufe mit Skinheads und rechtsextremen Gruppen gestellt, obwohl die Realität deutlich vielschichtiger war.
Wir waren keine Kriminellen. Wir sind nicht herumgezogen, um alte Damen auszurauben oder Drogen zu verkaufen. Wir waren Jungs aus der Arbeiterklasse, die einfach an etwas glauben wollten.
Der Hooliganismus war eben keine einheitliche Bewegung, sondern mehr ein Sammelbecken für junge Männer, die auf unterschiedliche Weise mit der gesellschaftlichen Situation in Großbritannien versuchten umzugehen. Mit Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, mit sozialer Ausgrenzung. Und viele fanden eben in den Fankurven eine Ersatzfamilie und eine Möglichkeit, sich Respekt zu verschaffen. Doch die Reaktion der Behörden war unerbittlich. Polizei und Gerichte verfolgten eine Nulltoleranzpolitik gegenüber den Football Thugs, wie sie in den Schlagzeilen genannt wurden. Wer auffiel, wurde hart bestraft, vor allem, wenn sich die Gewalt außerhalb der Stadien abspielte. Mit harten Urteilen wollte man die Gewalt auf den Tribünen eindämmen und den Hooligan-Szenen den Nährboden entziehen. Die Botschaft war klar, wer sich an Fußballrandale beteiligt, musste mit drastischen Konsequenzen rechnen. Und das bekam Cass Pennant zu spüren.
Die Öffentlichkeit forderte ein Exempel. Und ich wurde zum Exempel gemacht und landete vor dem höchsten Gericht.
Während andere mit Bewährungsstrafen oder kurzen Haftstrafen davonkamen, wurde er als erster Fan in Großbritannien zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Er war der Erste, der allein wegen Hooliganismus eine derart harte Strafe erhielt. Und diese juristische Entscheidung sollte ein gesellschaftliches Signal senden. Pennant wurde zum Gesicht der Hooligan-Kriminalität gemacht, sollte anderen als Abschreckung dienen. Doch das Knastsystem, das bot ihm keine Rehabilitation, keine Resozialisierung, kein Entkommen aus der Spirale der Gewalt, sondern trieb Pennant vielleicht sogar noch mehr da rein. Hinter Gittern erlebte er nämlich die gleiche Brutalität, die ihn bereits in seiner Kindheit geprägt hatte. Körperlich, aber auch psychisch. Rassismus vor allem, nur diesmal in einer anderen Arena. Und die Straßenkämpfe der Intercity-Firm wurden ersetzt durch Machtkämpfe im Gefängnishof. Das einzige Gesetz, das auch dort zählte, war das der Faust, das Recht des Stärkeren. Und natürlich konnte sich Cass hier behaupten, aber er dachte auch viel nach über Sinn und Unsinn dieser Gewalt und ihm wurde zum ersten Mal bewusst, wie wenig Perspektive sein Leben ihm bot. Die Bücher der Knastbibliothek eröffneten ihm dann eine völlig neue Welt. Bücher waren 3 Jahre lang seine Freiheit, doch draußen hatte ihn sein altes Leben dann schnell wieder. Die Intercity-Firm wartete bereits auf ihn.
Und innerhalb eines Jahres saß ich wegen Bandengewalt im Zusammenhang mit Fußball wieder im Gefängnis.
Die alten Strukturen waren noch da und mit ihnen auch die alten Rivalitäten. Und der Sog der Gewalt, der war letztlich stärker als alle Erkenntnisse, die er im Gefängnis gewonnen hatte. Und die nächsten Jahre sollte Cass dann noch viel tiefer in die Hooligan-Szene eintauchen. Doch während Cass im Knast saß, hatte sich in England noch einiges verändert, gesellschaftlich vor allem. Premierministerin Margaret Thatcher, die eiserne Lady, war an die Macht gekommen und fuhr einen harten Kurs in der Hooligan-Problematik mit sehr rigiden Maßnahmen. Für die konservative Politikerin war Hooliganismus nicht ein Problem des Fußballs, sondern Ausdruck der sozialen Unruhen im Land, das nach wie vor von Wirtschaftskrisen geprägt war. Und ihr Ansatz war entsprechend kompromisslos. Härtere Strafen und Stadionverbote wurden erlassen, Überwachungstechnik hielt Einzug in den Arenen und die Regierung arbeitete auch an einem Registrierungssystem für Fans. Das Problem Hooliganismus löste sie damit aber nicht. Die Gewalt verschwand nicht, sondern verlagerte sich nur. In dunkle Seitenstraßen, in Pubs oder auf Bahnhöfe, eben weit weg von den Überwachungskameras in den Stadien. Doch nicht nur die Polizei machte es den Hooligans schwerer, auch die Szene selbst veränderte sich. Die neuen Casuals verzichteten, wie schon gehört, auf das typische Rowdy-Image. Ihr Markenzeichen war exklusive Designerkleidung. Teure Trainingsanzüge von Lacoste, Elez, Fila, nicht mehr die Bomberjacken und Springerstiefel. Sie wollten unter dem Radar bleiben und zeigten damit, wie sehr sich der Hooliganismus wandelte. Die Szene wurde elitärer, organisierter und auch geschäftsmäßiger und es ging immer weniger um Fußball, sondern irgendwann nur noch um rohe Gewalt. Und diese Gewalt internationalisierte sich, wurde bei Auswärtsfahrten zu Europapokalspielen durch ganz Europa getragen. Die Tragödie von Heysel 1985, ausgelöst durch Liverpooler Hooligans, führte dann zu einem jahrelangen Ausschluss englischer Clubs von europäischen Wettbewerben. Aber das Ende des Hooliganismus bewirkte das nicht, erklärt Pennant hier.
It spread to international level and because of the media and the news, it got picked up in Europe.
Es verbreitete sich auf internationaler Ebene, weil die Medien und die Nachrichten es aufgriffen. Es wurde in Europa übernommen und kopiert. Es ging von den Clubs auf die internationale Bühne. Es sorgte weltweit für Schlagzeilen. Die Gewalt dauerte 90 Sekunden, das Spiel 90 Minuten. Aber die Jugend sprach das ganze Wochenende über die Fußballszene. Da steckte also mehr dahinter. Heute hat es sich nach Osteuropa, Russland, Südamerika und Asien verlagert. Und die Gewalt ist damit verbunden.
In Osteuropa griffen Hooligan-Gruppen diese englische Subkultur auf, oft noch brutaler, noch radikaler. Aber anders als in England wurde die Gewalt hier noch stärker mit Nationalismus und Politik verwoben. Fußball wurde zum Schlachtfeld ideologischer Kämpfe. Aber zurück zu Cass Pennant. Der steckte 3 Jahre in einer Zelle und doch war er nie weiter davon entfernt gewesen, in ein anderes Leben zu kommen. Nach seiner Entlassung war er dann schnell wieder gefangen in der alten Welt, die ihn über Jahre geprägt hatte. Zwar hatte ihn die Zeit im Gefängnis nachdenklich gemacht, aber er war einfach zu tief verwurzelt in dieser Hooligan-Kultur. Es war nicht einmal eine bewusste Entscheidung, aber die ICF war eben mehr als eine Gang. Sie war seine Familie und die wartete auf ihn, als er aus dem Knast kam und Pennant folgte ihrem Ruf. Denn in dieser Welt, da war Loyalität einfach wichtiger als alles andere. Doch wie eben beschrieben, die Zeiten hatten sich verändert, der Hooliganismus hatte sich verändert. Spontane Krawalle waren schwieriger geworden und dazu kam, einige der alten Hools wandten sich jetzt dem organisierten Verbrechen zu. Und Pennant? Ja, der war raus aus dem Knast, aber eben nicht raus aus der alten Welt. Die ICF hatte ihn schnell wieder im Griff, denn wenn man jahrelang für eine Sache gekämpft hat, wie bricht man dann einfach damit? Erst als sich die Szene selbst veränderte, begann auch er, sich langsam neu zu orientieren. Und sein erster Schritt in ein anderes Leben war dann die Arbeit als Türsteher. Typisch für viele ehemalige Hooligans. Sie wechselten in die Sicherheitsbranche, denn auch das ist ein Bereich, in dem Gewaltbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und ein harter Ruf eher Vorteile als Hindernisse waren. Und hier stieg Cass dann schnell auf und gründete schließlich sogar seine eigene Security-Firma. Er hatte also einen legalen Weg gefunden, seinen Ruf als harter, furchteinflößender Mann in etwas Produktives umzuwandeln. Türsteherjobs in London bedeuteten nicht nur, betrunkene Gäste zu beruhigen, das war ein knallhartes Geschäft, in dem Schutzgelderpressung, Gangrivalitäten und kriminelle Verpflichtungen an der Tagesordnung waren. Cass konnte alleine durch seine enorme Präsenz, aber auch durch sein rhetorisches Talent dafür sorgen, dass Clubs sicher blieben. Aber völlig klar, es brachte auch ihn in Konflikte. Zum Beispiel mit rivalisierenden Gruppen, die den Sicherheitsmarkt in bestimmten Gebieten Londons kontrollierten. Er schaffte sich also mit seinem Auftreten neue Feinde. Und die alten Feinde, naja, die waren auch noch nicht verschwunden. Wenn jemand also versuchte, sich in Londons Unterwelt neu zu erfinden, dann ruft das einfach ganz, ganz viele Gegner aus allen Seiten auf den Plan. Vor allem, wenn derjenige wie Cass Pennant eben nicht irgendein Türsteher war, sondern der ehemalige Anführer einer der berüchtigsten Hooligan-Firms Englands. Sein Name hatte Gewicht und nicht jeder in der Szene sah es gern, dass er nun als Unternehmer agierte. Und so ist es dann wohl auch zu erklären, dass 1993 in dieser Nacht diese zwei Männer vor dem Nachtclub in New Cross auftauchten und Cass aus nächster Nähe drei Kugeln in die Brust jagten. Die genauen Hintergründe der Tat sind nicht vollständig geklärt, bis heute nicht. Natürlich existieren verschiedene Theorien darüber, wer hinter dem Angriff gesteckt haben könnte. Manche glauben, dass eine rivalisierende Gang ihm eine Warnung senden wollte. Andere vermuten, dass es eine Abrechnung aus der Vergangenheit war, entweder aus seiner Zeit als Hooligan oder aufgrund von Konkurrenzkämpfen in der Türsteherszene. In den frühen 90ern war diese Szene hochgradig umkämpft. Viele organisierte Kriminelle erpressten zum Beispiel Schutzgeld oder versuchten ihre eigenen Leute in die Sicherheitsdienste zu schleusen. In Interviews hat Cass mehrfach angedeutet, dass es eben auch um Machtkämpfe innerhalb der Londoner Unterwelt gegangen sein könnte. Türsteher hatten oft Verbindungen zu kriminellen Netzwerken, die in Drogenhandel, Prostitution oder andere illegale Geschäfte verwickelt waren. Es ist aber auch durchaus möglich, dass er sich in einem Konflikt wiederfand, der weit über die Hooligan-Szene hinausging. Und völlig unmöglich ist auch nicht, dass er weiß, wer auf ihn geschossen hat, aber aufgrund der Ehrenkodizes der Szene niemanden ans Messer liefern will. Sein Buch, das er später über sein Leben schrieb, und der Film, der auf diesem Buch basiert, deuten so etwas an. Aber wie auch immer es gewesen sein mag, für Cass war dieser Angriff der endgültige Wendepunkt. Er hatte in seinem Leben unzählige Kämpfe überstanden, war geprügelt, gejagt, ins Gefängnis gesteckt und nun beinahe auch ermordet worden. Als er im Krankenhaus mit dem Leben rang, befürchten musste, dass er seine Frau und den gemeinsamen Sohn vielleicht nie wiedersehen würde, erkannte er, dass es für ihn nur zwei Wege gab. Er konnte weiter in diesem Leben bleiben und irgendwann endgültig sterben, oder er konnte sich vollends daraus befreien. Cass Pennant entschied sich für die zweite Variante. Nach seiner Genesung wollte er seine Lebensgeschichte erzählen, seine Erlebnisse als Buch veröffentlichen. Für andere, denen es ähnlich ergangen war wie ihm.
And it was in danger of being glorified, you know, the violence side of it. When you experience violence at that kind of level, I thought people read books, it ain't like a James Cagney film, you know what I mean? Rat attack, bang, bang, you know?
Es gab die Gefahr, dass die Gewalt glorifiziert wurde. Leute lesen Bücher, wie wenn sie einen James Cagney film gucken. Die haben natürlich eine ganz andere Perspektive als Außenstehende. Ich wollte Menschen, die vielleicht in eine Gang wollten, zum Nachdenken bringen, ihnen zeigen, wohin das führen kann, worauf sie sich einlassen. Deshalb war das so wichtig für mich.
And lead the life that I lead. I want to show them where it goes. I want them to really know what they're stepping into, make them think. So that's why it was important to me.
Und das war zunächst gar nicht so einfach. Ohne großen Verlag im Rücken, die Suche nach einer geeigneten Plattform gestaltete sich dann auch schwierig, war am Ende aber erfolgreich. Wir wissen ja, er hat ein unheimliches Durchsetzungsvermögen. Und erfolgreich war auch seine Autobiografie Cass. Die wurde nämlich ein Bestseller, später eben auch verfilmt. Und sie war der Startschuss für eine ganze Reihe von Büchern, die Cass über den Hooliganismus, die britische Hooligan-Szene schrieb, die ihn zum vielgefragten Experten dann auch gemacht haben. Übrigens nicht nur, wenn es um Fußballkultur und Gewalt von Hooligans geht, sondern für alle sozialen Themen, die oftmals eben diesen Gewaltexzessen zugrunde liegen, wie in seinem Fall.
Ich habe viel Mist gebaut, aber ich will, dass die Leute wissen, was hinter der Gewalt steckt. Es geht nicht um Ruhm, es geht darum zu verstehen, warum wir so wurden.
Cass Pennants Leben ist die Geschichte eines Mannes, der aus dem Nichts kam, sich in einer brutalen Subkultur behauptete, dabei aber beinahe sein Leben verlor und sich dennoch eine neue Existenz aufbaute. Er hätte sich in Rache verstricken können, hätte seine Angreifer jagen können. Die Kontakte in die Londoner Unterwelt, die hatte er. Und doch entschied er sich anders. Erstmals in seinem Leben gegen Gewalt als Lösung. Sein Ausweg, er wollte seine Geschichte erzählen und wurde vom Schläger zum Chronisten einer Ära, die den englischen Fußball für immer verändert hat. Sein Beispiel zeigt aus erster Hand, warum sich Menschen zu gewalttätigen Gruppierungen hingezogen fühlen und zeigt auch, dass es immer einen Ausweg gibt. aber nur, wenn man ihn selbst wählt, bevor die Gewalt einen endgültig verschlingt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.